mit Petra Ensminger am Mikrofon. Herzlich willkommen. Ja, Kinder in der Kita beim ausgelassenen Spiel, da kann es auch schon mal laut werden, vor allem wenn die Gruppe größer ist als laut Schlüssel eigentlich gewollt. Eine Erzieherin, ein Erzieher, mehr Kinder also betreut als vorgesehen. Und das ist landauf, landab in vielen Kindertagesstätten mehr oder minder ihr Alltag. Die Fachkräfte überlastet, die Kinder nicht ausreichend betreut und gefördert. Da haben in den zurückliegenden Wochen Kita-Fachkräfte, Eltern und auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Alarm geschlagen und darüber wollen wir heute reden. Darüber müssen wir reden, denn was heißt das nicht nur für die Erzieherinnen und Erzieher, sondern auch für die Kinder? Mit was für einem Gefühl lassen Eltern ihre Kinder auch in der Kita zurück? Personalnot in der Kita. Wer kümmert sich um unseren Nachwuchs? Das ist der Titel unserer heutigen Lebenszeitausgabe. Wie erleben Sie das als Eltern, Großeltern, als Mitarbeitende in einer Kindertagesstätte? Das Fazit der aktuellen Kita-Studie des Paritätischen Gesamtverbands fällt jedenfalls schon mal ziemlich alarmierend aus. Das ganze System, das seit Jahren schon unter Personalknappheit leidet, ist demnach erschöpft und das hat natürlich Folgen. Wie soll man da den Bedürfnissen der Kinder gerecht werden? Wie sollen sie so gefördert werden, dass sie am Ende gleiche Chancen auch beim Schulstart haben? Und wie sollen sie auch die seelischen Bedürfnisse befriedigt bekommen und wie sollen sie berücksichtigt werden? Welche Erfahrungen also haben Sie? Welche Ideen, Vorschläge, Forderungen auch an die Politik? Wenn Sie sich beteiligen mögen, dann rufen Sie uns gerne unter dieser kostenfreien Telefonnummer an. 00800 4464 4464. Ich sage es noch einmal. 00800 4464 4464. Oder schicken Sie uns eine Mail an diese Adresse. lebenszeit@deutschlandfunk.de. Gerne mit Telefonnummer, wenn wir Sie in die Sendung holen dürfen. Die Lebenszeit mit Ihrer Beteiligung, Personalnot in der Kita. Wer kümmert sich um den Nachwuchs? Das ist das Thema. Und mit dabei sind heute Ellen Pizarka. Sie ist im Vorstand des Landeselternausschusses Kindertagesbetreuung Hamburg. Barbara Nolte, Leiterin einer Kita in der Gemeinde Hövelhof in Nordrhein-Westfalen. Außerdem Referatsleiterin für den Erzieherinnenbereich beim Verband Bildung und Erziehung VBE in Nordrhein-Westfalen. Professor Dr. Yvonne Anders ist mit dabei, Professorin für frühkindliche Bildung und Erziehung an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und zugeschaltet ist uns jetzt auch in diesem ersten Teil der Lebenszeit Ekin Deligöz von den Grünen, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Ekin Deligöz, es ist Bundestagssitzung. Wir haben es auch gerade in den Nachrichten gehört, da wird gerade auch beraten, debattiert. Aus der Sitzung sind Sie für uns jetzt raus. Sie haben aber nur ein kleines Zeitfenster, müssen wieder zurück. Starten wir mit Ihnen, die Situation in den Kitas, die Personallage und die Folgen. Wie sehr ficht Sie das auch persönlich an, wenn wir gerade auch auf die unter Dreijährigen ja schauen, die so viel Zuwendung und Wärme noch brauchen? Kontinuität auch in der Betreuung, die ja kaum gewährleistet sein kann, oder?
Schönen guten Morgen aus dem Bundestag. Guten Morgen. Tatsächlich kann es sein, dass es im Hintergrund gleich ein bisschen lauter wird, weil wir gleich drei namentliche Abstimmungen haben. Deshalb sitze ich hier am Rande, freue mich aber über das Gespräch. Das Thema interessiert mich natürlich sehr. Erstens mal vom Beruf her. Wir sind zuständig für den Bereich Kinder- und Familienpolitik. Und da gibt es viele Punkte, die das tangiert, wie zum Beispiel Vereinbarkeit von Beruf und Familie, wie zum Beispiel die besten Chancen für unsere Kinder und so vieles mehr. Aber auch persönlich, ich bin Mutter von zwei Kindern und ich war sehr dankbar, dass meine Kinder Kita-Plätze hatten. Dadurch konnten mein Mann und ich berufstätig sein und zeitgleich wussten wir um das Wohl unserer Kinder und das war uns das Wichtigste. Also persönlich und beruflich stehe ich voll dahinter, dass wir die besten Kindertagesstätten für unsere Kinder brauchen.
Aber gerade auch aus der Sicht einer Mutter, machen Sie sich auch Sorgen angesichts der zum Teil alarmierenden Betreuungslage um das Wohl der Kleinsten im Moment?
Aber selbstverständlich, deshalb arbeiten wir ja mit voller Wucht daran, es aufzubessern. Ich will Ihnen zum Beispiel das Kita-Qualitätsgesetz darstellen. Mit 4 Milliarden wollen wir in den nächsten 2 Jahren in 7 Bereichen vieles voranbringen. Dazu gehört Fachkraft-Kind-Schlüssel, bedarfgerechtes Angebot, Gewinnung und Sicherung von qualifizierten Fachkräften, starke Leitung, sprachliche Bildung und so vieles mehr. Dafür nehmen wir nicht nur Geld in die Hand, sondern wir holen Bund, Länder, Kommunen mit an den Tisch, um zu sagen, lassen Sie uns gemeinsam an diesen Punkten stark werden, arbeiten, Lösungen suchen, vorankommen.
Und diese 7 Punkte hätte ich jetzt auch angesprochen und vor allen Dingen einen rausgegriffen, denn es gibt ja auch mehrere Streitpunkte. Manche wurden bereinigt, einer ist sicherlich immer noch ein großer Punkt, dass die Förderung der Sprachkitas nämlich auslaufen sollte zum Jahresende. Zur Erläuterung ja kurz, in den Sprachkitas arbeitet dann eine zusätzliche Fachkraft für sprachliche Bildung. Sie wird im Rahmen des Bundesprogramms Sprachkitas fachlich begleitet. Gut 6.500 gibt es davon landesweit, habe ich gelesen. Und nach Angaben Ihres Ministeriums wurden durch das Programm rund 1,5 Millionen Kinder erreicht und rund 7.500 neue Halbtagsstellen geschaffen. Dieser Punkt sprachliche Bildung und Förderung, der soll jetzt einfließen in das Kita-Qualitätsgesetz. Aber warum das aufgeben, was schon gut funktioniert hat?
Der Bund ist nicht zuständig für die Kitas. Das Einzige, was wir machen können, ist zeitweise Geld zur Verfügung stellen oder aber Programme. Programme sind dadurch qualifiziert, dass sie einen Anfang, ein Ende haben, evaluiert werden müssen und in die Stetigkeit der Länder übergeführt werden. Das Programm läuft seit 11 Jahren und wir haben natürlich einzelne Bundesrechnungshofberichte bis hin zum Bundesfinanzminister, der sagt, es muss einen Anfang und ein Ende haben. Zweitens, evaluiert nach 11 Jahren. Wir brauchen keine neuen Erkenntnisgewinne mehr, sondern wir haben ein Umsetzungsdefizit. Wir brauchen die Stetigkeit, die Kontinuierlichkeit und müssen rausgehen aus diesem Jährlichkeitsprinzip. Drittens, wir wollen das ganze Thema langfristig auch umsetzen. Deshalb sitzen wir gemeinsam.
Also das heißt, die Länder müssten es eigentlich fortführen, wenn sie es haben wollen.
Genau, exakt. Und abgesehen davon, es geht hier nicht um zusätzliche Kräfte, sondern das Sprachkita-Programm ist eine Multiplikatorenschulung. Wir schulen Erzieherinnen, damit sie wiederum in den Einrichtungen ihr Wissen weitergeben und implementieren können. Was machen wir jetzt? Seit gestern Abend, Bereinigungssitzung steht fest. Wir kriegen eine Übergangsfinanzierung bis zum Juni. Wir werden jetzt demnächst sofort damit starten, die einzelnen Einrichtungen einzuschreiben, damit sie ihre Anträge stellen können. Ab dem Juni werden hoffentlich, wenn es im Bundesrat akzeptiert wird, das Kita-Qualitätsgesetz losgehen. Dort stecken 4 Milliarden Euro drin. Daraus kann ein Teil für den Bereich der Sprachkitas übernommen werden. Diese Zeit wollen wir nutzen, um gemeinsam mit den Ländern ein gemeinsames Kita-Qualitätsfestschreibung im Sozialgesetzbuch 8 zu verankern. Und damit könnten wir daraus mehr machen als ein Programm, wo die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter immer am Ende des Jahres zittern müssen, ob sie noch einen Job haben oder nicht.
Das sind viele Vorhaben, das sind viele Wünsche, die da drin stecken, was erreicht werden soll. Wir wissen, wie wichtig Sprachentwicklung auch für den kompletten weiteren Bildungsverlauf ist. Und der jüngste IQB-Bildungstrend, der hat ja gerade bei Grundschülerinnen und Grundschülern Verschlechterungen in Deutsch und Mathe ausgemacht. Wenn wir jetzt mal ganz konkret auch schauen auf den Zustand, wo sehen Sie da in den Kitas auch Defizite? Also wo muss das konkret anders als bei den Sprachkitas noch gemacht werden und wo muss rein investiert werden?
Also Sie sitzen bei mir sehr richtig, wenn es darum geht, dass wir Sprache fördern müssen. Ich selbst habe einen Migrationshintergrund. Ich bin erst im Alter von 8 in Deutschland eingewandert und ich weiß, was es bedeutet, als Kind eine Sprache zu erlernen und wie schwierig das auch sein kann. Was brauchen wir? Beides. Zentral sind Struktur und Prozessqualität. Was wir vom Bundesseite machen können, ist an den Strukturen zu arbeiten. Fachkraft, Kindschlüssel, starke Leitung, Sprachförderung voranbringen und implementieren. Die 7 Punkte. Bei den Prozessqualität setzen wir und müssen wir, und das ist gut so, auf die Träger setzen. Sie wissen ja, dass wir eine sehr breite und bunte Landschaft haben, was vor Ort sozusagen auch die Pädagogik anbelangt. Da setzen wir auch auf die Wissenschaft und die Forschung und da entwickelt sich im Moment sehr, sehr viel. Beides zusammen, die besten Rahmenbedingungen bieten, um das dann vor Ort umzusetzen und damit das umgesetzt werden kann. Ergibt ein gutes Bild, aber wir müssen auch beides tun und dafür braucht es viele Akteure und Akteurinnen, die zusammenhalten und willens sind, das Thema voranzubringen.
Wenn wir nochmal kurz beim Kita-Qualitätsgesetz auch bleiben, 7 Bereiche, in die Länder, die Bundesmittel investieren sollen, wenn wir auch da konkret werden. Was schwebt Ihnen vor? In was soll ganz genau investiert werden? Wir haben die 7 Punkte angesprochen, aber was kann das dann, um es griffig zu machen für unsere Hörerinnen und Hörer, was kann das sein?
Ich nehme mal zum Beispiel den Bereich Gewinnung und Sicherung von qualifizierten Fachkräften. Das ist ja auch ein Thema Ihrer Sendung. Dort arbeiten wir zum Beispiel an den Handlungsfeldern Ausbildung, Weiterqualifizierung, Anerkennung ausländischer Abschlüsse. Das ist schon sehr konkret. Mit dem neuen Bürgergeld eröffnen wir Möglichkeiten, dass Quereinsteigerinnen sich dazu qualifizieren können, ohne Defizite in ihrem Einkommen zu haben und abgesichert sind. Wir wollen Hochschulabsolventen gewinnen, aber auch Kita-Helferinnen und Kindertagespflege stärken. Und wir arbeiten mit dem BMAS gemeinsam an dem Thema Fachkräftesicherung, um all das, was ich Ihnen gesagt habe, umzusetzen. Aber auch da wieder, das werden wir nicht alleine schaffen, sondern wir brauchen dafür ein Bündnis mit den Ländern, die dafür zuständig sind.
Und Problem Personalmangel ist ja ein riesengroßes, wie Sie gesagt haben, ist deswegen auch unser Thema heute. Wir haben den Rechtsanspruch auf Kita-Betreuung. Das macht es in Sachen Personalnot nicht unbedingt leichter. In vielen Bereichen des Arbeitsmarktes sieht es ähnlich aus. Also ein grundsätzliches Problem, da beißt sich die Katze irgendwie gefühlt in den Schwanz. Der Job nicht nur wegen der Bezahlung nicht unbedingt der attraktivste, dann auch noch die Konkurrenz zu anderen Arbeitsbereichen. Wo sehen Sie da wirklich den Ausweg?
Also ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Wenn sich eine Erzieherin, eine pädagogische Fachkraft in einer Einrichtung heute weiterqualifizieren lässt, zum Beispiel zu einer Sprachförderkraft, dann gibt es maximal ein Dankeschön. Wenn es dumm kommt, nicht mehr das. Wir müssen den Menschen auch Möglichkeiten schaffen, aufzustreben, ihre Qualifikationen einzubringen, dafür Zeit einräumen, auch Qualitätszeit. Das geht natürlich auch über einen Fachkraft-Kind-Schlüssel, indem wir den einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr an Zeit auch für diese Arbeit verschaffen. Gleichzeitig muss ich Ihnen sagen, wir haben ein wahnsinniges Wachstum, das dürfen wir nicht unterschätzen. Die U3-Betreuungsquote ist seit 2006 um 153% gestiegen. Der Anteil der Menschen, die in den Kindertagesstätten arbeiten, hat sich seit 2006 verdoppelt. Das ist der Bereich, der derzeit am stärksten anschwillt und am meisten neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter braucht. Und dieser Anstieg, dem kommen die Ausbildungsstellen derzeit auch nicht hinterher. Deshalb müssen wir auch in die Ausbildung auch on the job, also in den Einrichtungen investieren, um da voranzukommen. Und Hand in Hand sehr ehrgeizig da vorangehen. Wir werden den Zenit des größten Bedarfs im Jahre 2025, 26 erreichen. In den Ganztagsschulen übrigens im Jahre 2029, 30, also immer auf das Schuljahr gesehen. Und bis dahin müssen wir unsere Hausaufgaben erledigen.
Und es ist 20 nach 10. Mir wurde gesagt, bis dahin haben Sie etwa Zeit, dann müssen Sie zurück ins Plenum. Ich danke Ihnen deswegen, dass Sie sich dieses Zeitfenster für uns hier gegeben haben und genommen haben, damit Sie uns erklären können, was die Politik plant und was da im Moment im Lauf und im Schwang ist. Ekin Deligöz, parlamentarische Staatssekretärin im Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend in Berlin. Danke Ihnen herzlich.
Ich danke Ihnen für die Fragen.
Ja, Barbara Nolte, das ist die Politik und das ist vielleicht für Sie auch ein bisschen Theorie noch. Sie leben als Kita-Leiterin im Alltag der Kindertagesstätte, leiten einen Kindergarten in der Gemeinde Hövelhof in Westfalen. Wenn Sie hören, was die Pläne sind und gerade mit dem Blick auch auf 2025, 2026, wo der Zenit dann erreicht ist, wie wir gerade gehört haben, wird es Ihnen da trotzdem ein bisschen Angst und Bange?
Ja, guten Morgen. Ja,
Guten
mir
Morgen.
wird Angst und Bange bei dem Thema, denn wir sehen ganz klar in der Praxis, dass uns die Fachkräfte tagtäglich fehlen. Es gibt ein großes Ranking um die Fachkräfte. Die Träger sind extrem bemüht, viele, viele Dinge mit zu unterstützen, die ich gerade auch gehört habe, sei es im Bereich der Fortbildung, der Weiterqualifizierung von Kinderpflegern, in dem Bereich Alltagshelfer, gerade hier in Nordrhein-Westfalen, um die Kolleginnen pädagogisch zu entlasten, also von den hauswirtschaftlichen und Hygienemaßnahmen zu entlasten für die pädagogische Arbeit. Und insgesamt ist es trotz alledem zu wenig.
Zu wenig heißt, Sie brauchen mehr Fachkräfte. Wie ist der Schlüssel im Moment?
Der Schlüssel liegt 1 zu 9, 1 zu 10 bei den Großen. Also bei den Ü3s. Und bei den Kleinen liegt er auf jeden Fall bei 1 zu 4 und 1 zu 5, je nachdem, wie viele Fachkräfte eben in der Gruppe eingesetzt werden können.
Und ich habe gelesen, für das Verhältnis Erzieher zu Kindern gibt es wissenschaftliche Empfehlungen. Mhm. Im Ü3-Bereich liegt er im über 3, ne, bei den größeren bei 1 zu 7,5 pro Kind, also ein Betreuer und etwa 7 Kinder. Im U3-Bereich ist es natürlich deutlich geringer. Ein Betreuer soll sich da um 3 Kinder kümmern. Das schaffen sie nicht.
Das schafft kaum eine Einrichtung, weil in dieser ganzen Berechnung der Personalschlüssel aktuell das Thema Urlaub, Krankheit und Fortbildung gar keine Rolle spielt. Also das muss man immer noch additiv obendrauf rechnen. Und das ist das Problem, vor dem die Einrichtungen stehen und was den realen Schlüssel dann natürlich wesentlich schlechter macht.
Haben Sie denn das Gefühl, Sie würden gerne mehr machen, müssten mehr in der Betreuung auch leisten, mit Blick ja auch gerade auf die kleinen Kinder? Aber die Rahmenbedingungen, die geben es im Moment einfach nicht her?
Also die Rahmenbedingungen sind schwierig und da spreche ich für alle Kitas, die ich kenne und auch mit denen ich auch zusammenarbeite, weil wir einfach die Stellen, wenn jemand ausfällt, nicht nachbesetzt kriegen sofort, sondern wir teilweise Wartezeiten bis zu 10, 11 Monaten haben, bis Stellen nachbesetzt sind.
Mhm. Pizarka, Sie arbeiten in einer Werbeagentur, haben 2 Kinder im Alter von 4 und 9 Jahren. Der jüngere Sohn, der geht in die Kita, die Sie wie erleben. Klappt da alles reibungslos?
Ja, schon guten Morgen.
Guten Morgen.
Also ich kann das nur bestätigen, was Frau Nolte gerade gesagt hat. Unsere Kita versucht es irgendwie hinzubiegen, dass die Kinder betreut werden. Aber die Randzeiten zum Beispiel sind bei uns auch nicht mehr betreut. Also ursprünglich hatten wir bis 18 Uhr, also von 7 bis 18 Uhr. Das kann personell nicht mehr abgedeckt werden. Und die Eltern, die später Betreuung brauchen, Nachbetreuung brauchen, die individuelle Lösung geschaffen. Und das halt schon seit geraumer Zeit und das geht halt einfach nicht mehr.
Die ältere Tochter, 9 Jahre, die geht zur Schule. In Hamburg gibt es eine Nachmittagsbetreuung und da korrigieren Sie mich, wenn ich es falsch verstanden habe, aber das nennt sich ganztägige Bildung und Betreuung an Schulen, kurz GBS. Und ist wie viel Bildung und wie viel Betreuung? Also satt und unter?
Also bei uns, das ist eine GBS, genau, die geht bis 13 Uhr, ist die normale Schulzeit. Und danach ist das bei uns der Kita-Träger, der die Nachmittagsbetreuung übernimmt. Da ist dann eine Hausaufgabenzeit bei, die Essenszeit. Und dann ist es halt, je nachdem, was die Schule anbieten kann oder der Träger anbieten kann, Spiel, Spaß und Förderung mit verschiedenen Förderprogrammen, Tanz, Sport und Kreativität.
Läuft das besser als die Kita, also der Ganztag besser organisiert bzw. ausgestattet als die Kita, würden Sie das sagen?
Anders. Also wir hatten zum Beispiel Anfang Januar, wo noch eine große Corona-Welle war, das Problem, dass die Erzieher teilweise dann halt, weil sie selber Kinder hatten, die erkrankt waren oder selbst erkrankt waren, dass wir die Kinder um 13 Uhr abholen mussten oder nach Hause gehen mussten, weil es keine Betreuung gab. Und da wurden wir Eltern gebeten, also es durften sie natürlich nicht irgendwie vorschreiben, aber sie wurden halt gebeten, dass wir die Kinder zu Hause betreuen in der Zeit. Das mag bei einer 3., 4. Klasse vielleicht schon gehen, aber die Erstklässler fand ich das persönlich schon ein bisschen schwierig. Die kommen gerade in der Schule an, sind 2, 3 Monate da und dann werden sie halt schon wieder nach Hause geschickt.
Personalnot in der Kita, das ist das Thema bei uns heute. Aber natürlich merkt man auch, es geht ja auch um den Übergang dann zur Schule. Und wenn es da auch schwierig weiterläuft, dann müssen wir uns wirklich fragen, wer kümmert sich um unseren Nachwuchs? Was machen wir da eigentlich? Sie sind eine aktive Mutter im Vorstand des Landeselternausschusses Kindertagesbetreuung, kurz LEA in Hamburg und im Vorstand des Bezirkselternausschusses Hamburg-Nord. Was befürchten Sie für die Kinder angesichts schwieriger Versorgungslage?
Dass die Förderung zu wenig ist. Also letztens, als wir im Mai mit einer anderen Kita zusammen die Petition für mehr Qualität in Kitas, denn unsere Zukunft liegt in den Händen der Kinder, über uns überlegt haben, da gab es halt den Spruch, wir wollen mehr als trocken und satt. Und das fand ich irgendwie so richtig passend, weil es kommt nicht darauf an, mein Kind irgendwo hinzugeben und zu betreuen zu wissen, sondern es soll halt auch gefördert werden, gefordert werden und das nicht nur erst ab der Schule, sondern halt auch schon vorher, dass bestimmte Sachen gelernt werden oder anerzogen klingt jetzt wieder ein bisschen komisch, aber so ist es ja am Ende, ne? Also die Kinder wollen spielen, aber das Spiel soll natürlich eine pädagogische Förderung haben und ich kann jemanden hinsetzen, der das Kind betreut, ja, der sitzt dann daneben, aber er kann es halt dann, wenn die pädagogische Fachkraft nicht ausgebildet ist, nicht so rundherum betreuen, fördern, wie ich mir das als Mutter wünschen würde.
Und da gehen wir auch noch genauer drauf ein. Yvonne Anders, Professorin für frühkindliche Bildung und Erziehung an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Sie haben das Bundesprojekt Sprachkitas, über das wir ja schon mit Frau Delligus gesprochen haben, evaluiert. Kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf grundsätzlich, aber erst einmal, was können Sie uns über die Situation in den Kindertageseinrichtungen sagen? Wie ist die?
Ja, guten Morgen auch Ihnen. Seite. Vieles ist ja schon angesprochen worden. Also es gibt eben eine große Personalnot und die strukturellen Rahmenbedingungen sind nicht ideal, um den Bildungsauftrag, den die Kindertageseinrichtungen haben, eben entsprechend auszufüllen. Das betrifft die Fachkraft-Kind-Relation, die gerade angesprochen wurde. Das betrifft aber zum Beispiel auch solche Punkte wie den Anteil der sogenannten mittelbaren pädagogischen Arbeitszeit. Das heißt, solche Arbeitszeit, die eben nicht für die Arbeit am Kind vorgesehen ist, sondern für Vor- und Nachbereitung und
auch Bildungsangebot und Weiterbildung.
Zum Beispiel. Mhm. Und Fort- und Weiterbildung ist einfach ganz essentiell. Eine nachhaltige und kontinuierliche Unterstützung, um die pädagogische Qualität aufrechtzuerhalten und zu verbessern. Das ist eben ein Punkt, der das Bundesprogramm Sprachkitas so stark gemacht hat, dass hier eben eine Stelle für diese Teamentwicklung auch bereitgestellt wurde und diese auch kontinuierlich unterstützt wurde. Wir sehen ansonsten in der Forschung, dass die pädagogische Qualität in den Kindertageseinrichtungen oft nicht so hoch ist, dass tatsächlich die Kinder auch angemessen gefördert werden können.
Genau, insbesondere setzen wir gleich
solche Kinder. Mhm. Die eben zu Hause nicht angemessen gefördert werden.
Genau, da setzen wir gleich nochmal an. Das ist ja ein ganz wichtiges Thema. 00800 446 4464, wenn Sie sich beteiligen wollen. Wir hören jetzt erstmal die Nachrichten und melden uns danach wieder. Bis gleich. Zehn Uhr 35 ist es. Weiter geht es hier im Deutschlandfunk mit der Lebenszeit, in der wir heute über die Personalnot in der Kita sprechen und die Frage stellen, wer kümmert sich da eigentlich um unseren Nachwuchs? Und vor den Nachrichten hat uns Yvonne Anders, Professorin für frühkindliche Bildung und Erziehung an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg, schon wieder der Versprecher, erklärt, warum es auch so wichtig ist, frühe Förderung in den Blick zu nehmen, in den Fokus zu nehmen, auch was die pädagogische Qualität angeht und die Chancengleichheit. Und da möchte ich Ihnen natürlich noch mal das Wort geben.
Ja, es ist so, dass die Fachkräfte eben eine Schlüsselrolle einfach spielen für die pädagogische Qualität. Und gleichzeitig sehen wir, dass etwa 20% der Kinder zum Beispiel einen zusätzlichen Sprachförderbedarf haben und dass wir da eben entsprechende Nachteile in den Grundschulen sehen. Und diese Nachteile sollten so früh wie möglich eben aufgegriffen werden. Und vermutlich würde man über die Verbesserung der Arbeitsbedingungen und der strukturellen Bedingungen auch dazu beitragen, dass dieser Arbeitsplatz eben auch für die Fachkräfte attraktiver wird wieder, denn das weiß wahrscheinlich die Dame aus der Praxis besser als ich. Es ist ja ein Punkt, dass zu wenige Fachkräfte da sind, aber der andere Punkt ist, dass eben auch viele Fachkräfte dieses Feld wieder verlassen.
Barbara Nolte haben Sie gerade angesprochen, die Kita-Leiterin. Mhm. Das ist eine Erfahrung, die Sie ja auch schon angedeutet haben, die Sie auch machen.
Ja, das ist richtig. Das Thema ist ja, dass wir gerade jetzt im Bundesprogramm Sprachkitas zum Beispiel auch feststellen, dass viele Kitas bereits raus sind, weil eben die Kolleginnen sich andere Arbeitsplätze gesucht haben und dadurch die Moderatorenstelle in den Einrichtungen, die das Team mit weiterentwickelt und entsprechend stärkt, leider nicht mehr vorhanden ist. Diese Qualifizierung wirkt natürlich eine Weile nach, aber im Alltag ist es so, dass dann, wenn ein Fachkräftemangel da ist, dann tatsächlich auch Qualifikation verloren geht mit Personalwechsel oder auch mit weniger Beratung und Zeit und Raum für dieses Thema. Und dann, wenn im Alltag tatsächlich Fachkräfte fehlen, dann steht die Betreuung und das Aufrechterhalten des Tagesablaufs im Vordergrund und weniger dann der Bereich, den wir gerade angesprochen haben, die individuelle Förderung. Und da ist, Sie haben eben einmal gesagt, da beißt sich die Katze in den Schwanz. Ja, das ist so. Das ist wie ein Hamsterrad. Und wenn die Kolleginnen in dieses Hamsterrad geraten und Kollegen in dieses Hamsterrad geraten, dann haben wir das Problem, dass wir einfach die pädagogische Qualität nicht mehr in dem Maße leisten können in der Praxis. Und da merken wir auch, dass es viele Kolleginnen frustriert und auch viele dazu bringen zu sagen, ich möchte in diesem Arbeitsfeld so nicht mehr tätig sein.
Das ist die Sicht auch der Mitarbeitenden. Wir kommen auf all diese Punkte auch nochmal vertiefend zurück, haben eine Hörerin in der Leitung, Frau Karl-Scheuer, die uns aus Kiel angerufen hat. Schönen guten Morgen.
Ja, schönen guten Morgen.
Genau.
Zuerst wollte ich mich bedanken überhaupt, dass das Thema angesprochen wird.
Und ist ja auch ein ganz wichtiges, es geht immerhin um viel.
Genau, mein Punkt zu dem Thema ist, also so wie ihr hört, ich komme selber zum Beispiel aus Georgien und Deutsch ist nicht meine Muttersprache. Zum Glück habe ich ja, also zum Thema Sprachkitas, einen deutschen Mann und meine Kinder dadurch natürlich sind in dem Fall nicht benachteiligt, aber ich kenne ganz viele Familien, wo in beide Familien beide Elternteile nicht Deutsch sprechen. Und also aus meiner Sicht, das ist ein extrem wichtiger Punkt, dass man dann hier nicht aufgibt und weiter fördert. Das ist einfach für die Entwicklung und für Lebenslauf einfach extrem entscheidend in der Zukunft. Das ist vielleicht zu diesem Punkt. Und nächster Punkt, was mir wirklich am Herzen liegt, wo ich selber auch aktiv wurde. Ich war ja in Kiel auch in Kreis Elternvertretung beim Jugendhilfeausschuss sogar beratendes Mitglied, obwohl ich vierfache Mutter bin und zwei kleine meiner Kinder sind im Kindergarten und in der Krippe. Wir wurden sehr massiv betroffen von diesen massiven Personalmangel, Schließungen. Die Situation war so, dass ich nach Elternzeit zurückgekehrt bin und in Beruf eingestiegen bin, aber ich musste fast jede Woche meinem Vorgesetzten vortragen, dass ich jetzt nicht arbeiten kann, weil die Krippe oder Kita geschlossen hat. Und das war immer eine Abwechslung. Also mein Punkt ist hier, dass das in Deutschland einfach diese Mentalität nicht gibt, dass die Kinder wirklich viel, viel wert sind und eine Zukunft für unsere Gesellschaft sind. Und die berufstätigen Mütter wie ich werden dadurch gezwungen, durch diese massive Schließungen entweder den Beruf aufzugeben oder im schlimmsten Fall sozusagen zu Hause zu bleiben. Und das sind so Situationen, die dann in der Zukunft auch dazu führen, durch diesen demografischen Wandel, dass es überall Personalmangel gibt, nämlich diese sozialen Berufe üben ja auch die Frauen aus. Und wenn eine Krippe oder Kindergarten andauernd absagt, selbst Betreuungszeiten, ich spreche hier nicht über die zusätzlichen Zeiten, die man bieten kann, dann ist das einfach nicht möglich, im Beruf zu bleiben. Also kein Arbeitgeber macht das andauernd mit. Und da ist mein Punkt, da ist ja ein guter Beispiel, Corona-Zeit wurde viel darüber diskutiert, wer finanziert Mundschutzmasken oder wer finanziert Tests und so weiter. Es gab ja auch kein Geld. Und dann plötzlich war das Geld da, weil das ja größere Wählergruppen betraf. Aber da wir jetzt von einer kleineren Wählergruppe ausgehen, Eltern, dann wird das immer darauf hingewiesen, dass das Geld nicht da ist und der Personal nicht finanziert werden kann und so weiter und so weiter. Also ich denke mal, wenn man wirklich will und wenn man Priorität setzt, dann würde es auch gehen und es werden ja auch Mittel dafür zur Verfügung gestellt.
Wobei man natürlich fragen kann, ist das wirklich so eine kleine Wählergruppe Eltern? Und man nimmt ja auch die Großeltern vielleicht noch mit dazu. Vielleicht ist es eher die Frage, gibt es eine ausreichend starke Lobby hinter den Eltern, hinter den Kindern? Ellen Pizzaka, ich möchte Sie das auch nochmal fragen. Sie sind selbst auch berufstätig, haben zwei Kinder, sind im Vorstand des Landeselternausschusses Kindertagesbetreuung Hamburg. Die Erfahrung von Frau Karl-Scheuer, teilen Sie die?
Ja, die kann ich bestätigen. Also wir kriegen gerade in den letzten 3-4 Monaten häufiger Mails von Eltern, die fertig sind, weil sie halt nicht mehr wissen, wie sie das wuppen sollen. Die Kita schließt kurzfristig um 14 Uhr, also von heute auf morgen, weil halt das Personal nicht da ist, weil kurzfristig Krankheit bedingt oder auch geplanter Urlaub angestanden hat. Und das ist ein großes Problem und da müssen wir irgendwas machen, weil auch wir Eltern so langsam am Ende unserer Limits sind, wie die Zuhörerin schon sagt. Unsere Arbeitgeber haben einen Teil mitgenommen und einen Teil mitgemacht, also mein Arbeitgeber. Aber es gibt auch andere, die jetzt sagen, Homeoffice-Pflicht ist nicht mehr, ihr solltet jetzt wieder auf Arbeit sein. Und dann ist man als Elternteil am Ruder, ne? Und organisieren. Wir haben persönlich keine Familie vor Ort, also wir können halt auch nicht sagen, Großeltern, springt mal bitte ein. Freunde sind auch alle berufstätig. Das ist ein großes Problem gerade.
Darf ich zu dem Punkt?
Frau Karl-Scheuer, ja, natürlich. Dann. Ja.
Also wir haben auch hier keine Familie. Meine Schwiegereltern wohnen weit weg von uns, die können uns jetzt nicht unterstützen. Und also es ist die Situation, die ich könnte mir schon Babysitterin vorstellen, aber mein Mann ist zum Beispiel Rechtsanwalt und da habe ich das Problem, ich kann niemanden schwarz einstellen. Das heißt, das ist ja das Problem, wenn ich jetzt nach Babysitter suche, dann kommen die jungen Frauen und sagen, wir wollen nicht hier angestellt werden, weil das für uns nicht lohnt, für so einen kleinen Betrag zu arbeiten. Und dann habe ich wiederum das Problem, dass ich nicht mal eine Babysitterin einstellen kann in so eine Situation. Und Freunde, wurde auch schon erwähnt, sind selber im Beruf und dann sieht man in so einer Situation und weiß nicht tatsächlich, was man machen soll und wie man den Tag erledigen soll. Also es bleibt nur eins, dem Arbeitgeber abzusagen. Und ich verstehe nicht, warum da die Politik nicht versteht, wie dramatisch die Lage ist. Also das ist absolut dramatisch zurzeit. Und da muss man schon wirklich überlegen, welche Konzepte oder wie man diesen Beruf attraktiver gestalten kann. Ich spreche hier nicht von, also ich selber damals in post-sowjetischer Zeit in Georgien zum Kindergarten gegangen und da hatten wir ein ganz anderes Modell für Erzieher und SPAs. Und hier in Deutschland, wir sind ein modernes Land, ein Industrieland, aber Kindergartensituation wie in ein Entwicklungsland. Das ist, funktioniert auf Dauer einfach nicht. Und das ist ja hier Punkt, was ich dazu beitragen möchte.
Und dafür bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihnen. Wir werden das in der Runde auch weiter aufgreifen. 00800 4464 4464 ist die Telefonnummer, die Frau Karl-Scheuer schon gewählt hat. Viele andere von Ihnen auch. Und auch viele haben E-Mails schon geschrieben an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Unter anderem Doris Verständig, die sagt, sie ist der Meinung, anstatt das Kindergeld zu erhöhen, diese Gelder in die Kindergärten und Schulen, Personal und Lehrer zu geben, wäre doch eine Idee. Damit ist dem Land und der Bevölkerung viel mehr gedient. Und Andreas Koch schreibt uns, er denkt, wir dürfen uns von der Vorstellung verabschieden, dass die offenen Stellen in den nächsten Jahren besetzt werden können. Das scheint ihm mittlerweile unwahrscheinlich, auch aufgrund des demografischen Wandels und der Entwicklung. Wir werden eine Schrumpfung der Angebote sehen, denn wir haben kein Personal für diese Bereiche. Egal ob Kita, Pflegeeinrichtungen, Kliniken oder in der Behindertenhilfe. Das Angebot muss sich wohl oder übel an den Arbeitsmarkt anpassen. Und das bedeutet, eine Schrumpfung scheint unumgänglich. Yvonne Anders, Professorin für frühkindliche Bildung und Erziehung an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Das ist ein Szenario, das möchten wir natürlich nicht hören, aber müssen wir uns dem stellen? Also wird es so kommen?
Ich hoffe nicht, dass es so kommen wird, aber der Punkt ist natürlich auf jeden Fall richtig und wichtig an der Stelle. Und das Deswegen ist es aus meiner Sicht wichtig, eben auch einfach an allen Stellen über die Fachkräftegewinnung nachzudenken, auch die Zugänge attraktiver zu machen und leichter zu machen für solche Personen, die aktuell noch nicht in den Einrichtungen tätig sind, zum Beispiel insbesondere auch Zugänge für Menschen mit Zuwanderungshintergrund zu erleichtern, die Ausbildungsbedingungen zu verbessern und insbesondere auch an der Wertschätzung dieses Berufsbildes gesellschaftlich zu arbeiten, weil ich denke, das sehen wir auch in den Befragungen, das ist ein Riesenproblem, dass eben die Fachkräfte hier eben auch diese mangelnde Wertschätzung wahrnehmen.
Die sich auch in der Bezahlung ausdrückt. Und da haben wir eine Frage von einem Hörer, Martin Witt aus Karlsruhe, der selbst im Kindergarten war, eine Erziehende auf 20 Kinder, ist inzwischen 61. Er sagt, es hat damals funktioniert. Wieso hat es eigentlich funktioniert? Und das stellt er als ergebnisoffene Frage in den Raum. Er sagt auch noch oder fragt auch noch, ob es einen Unterschied zwischen privater und öffentlicher Kita gibt, was die Personalnot angeht, denn er kann sich gut vorstellen, dass private Kitas eine höhere Vergütung zahlen können als öffentlich geführte. Ich weiß nicht, wer mir das beantworten kann. Vielleicht Barbara Nolte. Sie sind nicht nur Kita-Leiterin, sondern auch im Vorstand des Verbands Bildung und Erziehung NRW.
Ja, also ich würde auf beide Fragen eingehen. Einerseits das Thema, warum hat das früher funktioniert? Früher waren die Kinder wesentlich älter in den Kitas. Das heißt, die Kinder sind häufig nur 2 Jahre in die Kita gegangen und dann waren die schon 5 und 6. Und es war eine ganz andere Heterogenität in der Gruppe als heute.
Jetzt muss man sagen, Einjährige sind neben 3- und 5-Jährigen zu versorgen und zu betreuen. Genau. Das ist eine Herausforderung.
Ganz genau. Also wir haben wesentlich kleinere Kinder und größere Altersmischungen. In Nordrhein-Westfalen gibt es zum Beispiel Gruppen von 1 bis 3 oder von 2 bis 6. Und dann kann man sich vorstellen, welch eine Heterogenität an Bedürfnissen einfach auch in der Gruppe da ist. Das Zweite, die Vergütung. Ist die im öffentlichen Bereich schlechter als im privaten Bereich? Das ist sehr unterschiedlich. Die meisten Träger orientieren sich am TVED, Sozial- und Erziehungsdienst. Und hier hat es ja jetzt gerade aktuell nochmal eine Aufwertung gegeben im Hinblick auf die Einstiegsgehälter, was dringend notwendig war, um das Berufsfeld nochmal attraktiver zu machen. Das ist der erste Punkt. Es gibt sicherlich Träger, die zusätzliche Leistungen zahlen. Wir hören von Wohngeldzuschüssen in Großstädten. Wir hören von Gesundheitsangeboten, die gefördert werden für Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Also da gibt es neben der normalen tariflichen Leistung auch noch weitere Zusatzleistungen. Allerdings kann das nicht die Zukunft sein, denn der Beruf muss vom Grundsatz her so ausgestattet werden.
Also keine Konkurrenz zwischen privat und öffentlich.
Ganz genau, denn alle Kinder haben das gleiche Recht auf Bildung, Betreuung und Erziehung in den Kindertageseinrichtungen, ob sie nun in Bayern oder in Mecklenburg-Vorpommern wohnen. Das Dritte wäre dann das Thema Wertschätzung. Wir haben in der deutschen Kita-Leitungsstudie über Jahre jetzt gefragt, wie ist das eigentlich, wie fühlen sich Kita-Leitungen wertgeschätzt? Und wenn ich darauf schaue, dann sehen wir, dass die Zahlen der Landespolitik und der Bundespolitik nämlich auf 20-18% als Wertschätzung absinken. Und das finde ich sehr bedenklich. Das zeigt aber, dass die Kita-Leitungen insgesamt auch sehen, es wird immer mehr von den Kitas verlangt und gleichzeitig gibt es immer mehr Aufgabenfelder in die Kitas. Wir haben den Rechtsanspruch umzusetzen, wir haben den Bildungsauftrag ausgeweitet und. Und gleichzeitig haben sich die Rahmenbedingungen verstärkt. Und was am Anfang das Thema war, der Bund ist zuständig für die Struktur und regt Prozesse an, die Träger dann aufgreifen. Und die Länder. Und da sind wir natürlich in einem ganz starken Konflikt. Denn wenn die Struktur nicht dauerhaft da ist, wenn Erzieher nicht dauerhaft Zeit für gute Bildung haben, für Vor- und Nachbereitungszeit, um sich fortzubilden, für Elternarbeit, über das Thema haben wir bisher gar nicht gesprochen, Elternbearbeit, Elternbegleitung, Erziehungspartnerschaft mit Eltern. Nur dadurch gelingt gute Bildung, denn wir müssen die Eltern auch mitnehmen auf diesem Weg. Dann diese Zeiten, wenn diese Strukturen nicht stabil sind, dann kann der Prozess einfach nicht gut laufen.
Und das Stichwort Eltern mitnehmen ist ein gutes, denn wir haben einen weiteren Hörer in der Leitung, der Vater ist, Herr Goldschmidt-Böing aus Köln und auch in einem Elternbeirat sitzt einer Kölner Kita nämlich. Guten Morgen. Herr Goldschmidt-Böing?
Ja, können Sie mich hören?
Jetzt höre ich Sie. Wunderbar. Schönen guten Morgen. Wir sprechen über die Personalnot in den Kindertagesstätten und da haben Sie welche Erfahrungen?
Ja, ich bin also selber Vater von zwei Kindern und unsere Kita ist selber eine Sprachkita mitten in Köln. Alle Kinder haben Migrationshintergrund. Wie fühlt sich wohl jemand, der vom Sprachkita-Topf aus finanziert wird, wo die Finanzierung ja jetzt fraglich war? Ich finde, es ist alles gesagt. Also alle Damen in der Runde haben jetzt ganz toll gesagt, was Sache ist. Und jetzt müssen eben GEW, Verdi und ganz wichtig, auch die Eltern und Großeltern zusammen auf die Straße. Es reicht. Es reicht.
Das heißt, Sie meinen, der Druck ist noch nicht groß genug, aber der kommt natürlich von unten dann möglicherweise an der Politik an. Wir haben aber auch gehört, dass ja viel passieren soll, aber die Not, was das Personal angeht, die hat ja auch mit anderen Faktoren zu tun, nämlich dem demografischen Wandel. Wir wissen auch, die Babyboomer gehen gerade, es ist einfach Fachkräfte- und Arbeitskräftemangel. Hilft da der Druck von der Straße?
Ja, der Druck hilft und ich möchte auch nochmal sagen, auch die Digitalisierung. Ganz einfaches Beispiel, in Köln muss man sich anmelden über ein Portal, das nennt sich Little Bird. Darüber melden sich alle Eltern für einen Betreuungsplatz an. So, jede Kommune, jede Stadt in NRW hat auch solche Anmeldesysteme. Die müssen diese Zahlen, die müssen zusammenlaufen im Ministerium und anhand dessen sieht man, wie viele Erzieherinnen und Erzieher man braucht. Anhand dessen sieht man, wie viele Studienplätze man braucht für Lehrer, die Erzieherinnen und Erzieher ausbilden. Und dann sieht man auch, wie viele Wohnungen man bräuchte, die man, sag ich mal, so sozial verträglich an solche Azubis oder Pias weitergibt und vermietet. Denn die Wohnungskosten in den Städten sind ja auch sehr hoch.
Ein sehr konstruktiver Vorschlag. Ich hoffe, er wurde auch in der Landespolitik hier in Nordrhein-Westfalen und in anderen Bundesländern gehört. Danke Ihnen aber erstmal. Naja, wir werden viel gehört.
Die FDP war lange in der NRW-Regierung Digitalisierungspartei für die Mülltonne.
Ich möchte Sie aber an dieser Stelle dennoch auf was anderes ansprechen, was Frau Nolte, die Kita-Leiterin, ja auch nochmal gesagt hat, was ganz, ganz wichtig ist und was in Zeiten von Personalmangel eben auch manchmal ein bisschen zu kurz kommt, nämlich die Elternarbeit. Sie arbeiten im Elternbeirat der Kölner Kita und haben da welche Erfahrung? Wie groß ist denn auch der Druck auf die Kita von Seiten der Eltern, dass da mehr getan wird?
Also ich sag's mal so, als Elternbeirat, ich habe ein schlechtes Gewissen, einen Blumenstrauß zu kaufen für die Erzieherinnen und Erzieher, weil ich eigentlich genau sowas machen möchte, nämlich mich engagieren und bei einer Radiosendung anrufen möchte. Denn die brauchen viel mehr Wertschätzung. Und wenn wir Vorschläge machen zur Entlastung, dann wird das angenommen. Also wir haben zum Beispiel die Rheinische Musikschule jetzt in die Kita gebracht, die Ballschule. Das sind dann Leute von außen, die machen dann auch was mit den Kindern. Natürlich sind immer Erzieherinnen und Erzieher dabei, aber es ist auch eine Art von Entlastung. Aber der Fisch stinkt vom Kopf. Das sind ganz andere Leute, die da die Entscheidungen treffen. Und mein letzter Satz dazu ist, in der Politik ist der Druck noch nicht so hoch, weil die ganzen Leute in der Politik ihre Kinder auf Privatkitas stecken. So sieht es nämlich aus.
Hatten wir gerade schon mal kurz angesprochen, dass wir diese Konkurrenz ja eigentlich auch nicht wollen hier in der Gesellschaft. Erstmal herzlichen Dank, Herr Goldschmidt-Böing, für das, was Sie uns eingebracht haben und was wir auch noch weiter besprechen werden. Denn das ist ja ein wichtiger Punkt. Yvonne Anders als Professorin für frühkindliche Bildung und Erziehung an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg haben Sie es schon angesprochen, wie wichtig Ihnen auch ist, dass die Chancengleichheit gewährleistet ist, dass es auch darum geht, eben allen Kindern die gleichen Voraussetzungen für ihren weiteren Bildung Bildungsweg zu geben. Und wenn wir das hören, was wir da gerade von Herrn Goldschmidt-Böhn gehört haben, dass da die Eltern auch sehr stark in die Initiative gehen, eben auch die Musikschule mit reinbringen, damit die Förderung auch nicht zu kurz kommt. Auch das ist ja nicht überall gleich gewährleistet. Übernehmen da die Eltern wieder eigentlich was, was von staatlicher Seite ermöglicht werden müsste?
Ich möchte vielleicht zwei Punkte sagen. Also zu dem einen Punkt, wenn Eltern sich in dieser Form so engagieren und da entsprechend Unterstützung und pädagogische Programme organisieren, ist das natürlich einerseits eine gute Sache. Auf der anderen Seite wissen wir auch, dass dass bei den Fachkräften auch auslöst, dass jetzt Externe hereingeholt werden, um eigentlich genau die Arbeit zu machen, die sie gerne machen würden, die sie aber nicht können, weil eben die anderen Arbeitsanforderungen so hoch sind.
Das heißt, die einen wechseln die Windeln und die anderen machen das Musikprogramm.
Genau. Und was aber vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt ist, weil wir über das Thema Zusammenarbeit mit Familien bislang noch nicht so gesprochen haben. Das ist auch ganz essentiell wichtig, auch für die Wirkung auf die Kinder. Also wir wissen halt, dass frühe Bildung immer dann besonders effektiv ist für die Kinder, wenn eben die Eltern mit ins Boot geholt werden, wenn auch mit den Eltern gearbeitet wird, die Eltern unterstützt werden. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, dass das ein Arbeitsfeld ist, was nicht von allen Fachkräften entsprechend geliebt wird, weil sie eben auch nicht dafür entsprechend vorbereitet wurden und weil keine Zeiten dafür da sind. Das heißt, Eltern können für Fachkräfte auch ein wahnsinniger Stressfaktor sein. Wir sehen, dass die Beziehungsqualität oder die wahrgenommene Qualität mit den Eltern in einer Einrichtung ein ganz großer Triggerfaktor für emotionale Erschöpfung und damit auch für Burnout ist von Fachkräften.
Das heißt, die Unterstützung, die wir auch gerade gehört haben, die hier in der Kita in Köln gegeben wird, die ist auch wichtig für das Personal in der Kita, damit sie auch durchhalten angesichts der Anforderungen, die da an sie gestellt werden. Ist das so? Und der Druck, der ist eher kontraproduktiv.
Genau.
Wir sprechen gleich weiter über die Frage, wer kümmert sich eigentlich um unseren Nachwuchs? Es geht um die Personalnot in der Kita. Wir haben schon einige Beispiele gehört, Erfahrungen mit einbringen können, mit einfließen lassen können. Wir diskutieren gleich nach den Nachrichten noch weiter. Ellen Pizzaka ist mit dabei, Mutter und Vorstand des Landeselternausschusses Kindertagesbetreuung Hamburg. Barbara Nolte als Kita-Leiterin, aber auch im Vorstand Verband Bildung und Erziehung NRW. Und Yvonne Anders, Professorin für frühkindliche Bildung und Erziehung an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Und Sie können sich noch weiter beteiligen. 00800 4464 4464. Nach den Nachrichten geht's dann bei uns weiter.
Deutschlandfunk. Lebenszeit.
Heute zum Thema Personalnot in der Kita. Wer kümmert sich um unseren Nachwuchs? 25 Minuten haben wir noch Zeit, über dieses Thema zu sprechen. Ich habe Sie aufgefordert, uns anzurufen unter der 00800 4464 4464 oder uns zu schreiben dann an lebenszeit@deutschlandfunk.de. Und ich möchte Claudia aus Rheinbeck zitieren, die uns geschrieben hat. Sie schreibt, solange Erzieherinnen so unterirdisch entlohnt werden und vielseitig belastet sind, wird sich nie genug Personal finden. Die Belastungen sind wie folgt: zu viele Kinder in einer Gruppe, hoher Lärmpegel, hohe psychische, physische Belastung aufgrund häufig unergonomischer Haltungen, psychische Belastung vor allem aufgrund der elterlichen Ansprüche, der Schützlinge und besonders problematischer Kinder und so weiter. Das läuft alles oft parallel. Schwierige Kinder haben oft auch schwierige Eltern. Die kommunikativen Hindernisse erschweren dann noch die Arbeit und es ist bedauerlich, dass die Gesellschaft nicht besser in Kinder und Jugendliche investiert, da sie ja unsere Zukunft sind. Jeder präventiv investierte Euro wird später in den Haftanstalten und bei kriminellen Schäden eingespart. Soweit wollen wir nicht gehen, aber wir haben schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist, den Kindern gleiche Startchancen für ihr Leben und ihren Berufsweg zu geben. Susanne aus Kiel schreibt uns, ich habe eine bald 5-jährige Tochter, die seit ihrem 11. Lebensmonat in einer Kita eines großen Trägers betreut wird. Der inzwischen auf der weiterführenden Schule angekommene Sohn, der war in derselben Einrichtung und seitdem hat sich leider viel getan. Das damals vielfältige und bunte Angebot an die Kinder ist deutlich dünner geworden. Die Tochter verbringt sehr viel Zeit mit dem Hören von Hörspielen. Das tägliche Zahnputztraining ist zu Beginn der Pandemie abgeschafft und bisher nicht wieder eingeführt worden. Schon in der Krippenzeit kam es zu einem regen Erzieherwechsel. sicher auch Corona verschuldet, da im Krankenhaus auch sie im Krankenhaus arbeitet, war ihre Tochter schon als zweijährige auf die Notbetreuung angewiesen. Es gibt immer noch und immer wieder Tränen beim morgendlichen Abgeben. Es gab auch schon komplette Schließungen, schreibt sie noch, das ist für zwei berufstätige Elternteile kaum zu schaffen, und sie hofft, dass sich in den verbleibenden anderthalb Kita-Jahren noch ein bisschen was ändert und wünscht sich, dass ihre Tochter ihre Kita-Zeit in guter Erinnerung behalten kann. Yvonne Anders, Sie sind Professorin für frühkindliche Bildung und Erziehung an der Otto-Friedrich-Universität Bamberg. Wir haben das schon angesprochen, wie wichtig es ja auch ist, dass diese Zeit eine gute Zeit ist und dass es eben nicht darum geht, dass der Bildungsauftrag der Kitas in den Hintergrund gerät und der Betreuungsanspruch dann einfach nur aufrechterhalten wird. Hauptsache unter und versorgt. Aber kommen wir immer mehr dahin? Wir haben den Verlauf unserer Hörerin bei den beiden Kindern, den Vergleich, ja gerade gehört.
Ja, also man muss sagen, dass in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon auch eine Menge investiert worden ist und getan worden ist zur Steigerung der Qualität in den Einrichtungen. Also es sind Rahmen- und Orientierungspläne implementiert worden. Es ist sowohl auf Bundesebene als auch auf Landesebene einiges an Initiativen gemacht worden. Es sind zahlreiche Studiengänge implementiert worden.
Aber vor Ort kommt es nicht an.
Es kommt nicht an, beziehungsweise es ist auch schwer, es aufrechtzuerhalten und weiterzuentwickeln in einem stark wachsenden System. Das muss man ja dabei sehen. Und manche Dinge sind eben sehr, sehr schwierig, wenn man einerseits zum Beispiel Absolventinnen, Absolventen von Hochschulstudiengängen hat, aber dann keine Gehaltsstrukturen geschaffen werden, damit diese auch in die Praxis einmünden können oder hier einen attraktiven Arbeitsplatz haben.
Und die formalen Bedingungen, was den Zugang auch als Erzieherin oder als auch Assistentin zu den Kitas angeht, haben uns ganz, ganz viele Hörerinnen und Hörer auch geschrieben zu und haben gesagt, wie schwierig das einfach ist. Das sei so kompliziert. Also wenn man zum Beispiel nicht eine ausgebildete Erzieherin, ein ausgebildeter Erzieher ist, sondern Kinderpflegerin oder eben auch in der Assistenz, pädagogischen Assistenz. Und wir haben einen Hörer in der Leitung, Herr Kunert aus Berlin, der uns da auch ein Beispiel geben kann. Schönen guten Morgen. Herr Kunert?
Nicht, sondern nur für meine Tochter, die also eine pädagogische Assistentin ist und sie jetzt keine Arbeit findet, weil mit der Begründung, sie nimmt ausgebildeten Erziehern Stunden weg und dafür ist dann eben kein Budget vorhanden. Und deshalb findet sie keine Arbeit. Sie ist jetzt seit 3 Monaten arbeitslos und sucht vergeblich eine Stelle in einer Kita oder in einer Schule.
Das müssen Sie uns genauer erklären. Sie hat sich beworben und wird aber immer wieder abgelehnt, weil sie das Budget der Erzieherinnen, der Erzieher wegnimmt. Wie ist das gemeint?
Genau. Na, weil die Erzieher müssen praktisch die Assistentin betreuen. Das war die Begründung. Sie haben also jetzt, sage ich mal, 100% Betreuungszeit. Und sollte eine Assistentin eingestellt werden, müssen sie also 30% ihrer Betreuungszeit der Assistentin widmen, weil sie ja keine staatlich geprüfte Erzieherin ist.
Das geben wir weiter mal an Frau Nolte, Barbara Nolte, die ja selbst auch wahrscheinlich mit diesen Problemen konfrontiert ist, weil sie als Kita-Leiterin ja auch Bewerbungen auf ihren Tisch bekommt. Ist das so, wie wir es gerade geschildert bekommen haben? Sicher ist es so, er hat ja die Erfahrung, aber ist das bundesweit so oder ist das hier regional auf Berlin bezogen?
Also das ist tatsächlich bundesweit sehr unterschiedlich, nämlich in jedem Bundesland. Wir haben in den Kindertageseinrichtungen einmal die Situation, ein Fachkraftschlüssel. Dieser Fachkraftschlüssel ist auch relevant für die Aufsichtspflicht und also Aufsichtspflicht relevant. Assistenzkräfte sind hilfreich, ja, aber sie werden natürlich auf dem Personalschlüssel der Kindertageseinrichtungen angerechnet. Und wenn ich jetzt zum Beispiel zu viele Assistenzkräfte einstelle oder Kinderpfleger einstelle, dann gehe ich unter den Wert der aufsichtsrelevanten Fragen. Und das ist genauso wichtig, denn die Fachkräfte sind nun mal die, die es auch gelernt haben, entsprechende die Breite zwischen Betreuung, Aufsichtspflicht, Pädagogik und Elternbegleitung und abzudecken. Während in den Assistenzausbildungen, je nachdem welche Assistenzausbildung es ist, es gibt Kurzqualifikationen, dann gibt es die zweijährige Kinderpflege und so weiter. Und das ist auch nochmal von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bei einigen sind es die Sozialassistenten. Und das macht große Schwierigkeiten in der Zusammensetzung, denn was wir möchten, ist neben einer guten Bildung auch die Aufsichtspflicht in den Kindertageseinrichtungen zu gewährleisten. Denn dann kommen wir sonst in die Bedrohung, wenn etwas passiert.
Ja, dann geht um die Sicherheit.
Genau, da halten die Leitungen und die Fachkräfte ihren Kopf hin.
Ich danke Herrn Kunert, dass er dieses Beispiel gebracht hat, Yvonne Anders, als Bildungsprofessorin und Expertin. Das ist ein Dilemma, der Zugang zu den Einrichtungen und diese Schlüssel. Ich musste mich wahnsinnig konzentrieren, als Frau Nolte das gerade erklärt hat. Das ist komplex und kompliziert und für die Kita-Leitung nicht gerade einfach. Gibt es da Lösungsansätze? Haben Sie eine Idee?
Ich denke schon, dass man diese Komplexität des Zugangs auf jeden Fall vereinfachen sollte und auch vereinheitlichen. Das ist ja auch das, was die parlamentarische Staatssekretärin zu Beginn der Sendung auch ausgeführt hat. Das ist ja auch das Ansinnen der aktuellen Entwicklungen, also diese große Uneinheitlichkeit in den Regelungen, auch zwischen Bundesländern, zwischen Trägern etc., die ist eine wahnsinnige Bremse im System. Und das ist ja auf der anderen Seite gespiegelt, auch beim Zugang zu Kita-Plätzen für die Eltern.
Das heißt, in dem Punkt geht das Kita-Qualitätsgesetz in die richtige Richtung.
Das Ziel, die Einheitlichkeit von Lebensbedingungen für alle Kinder und Familien sicherzustellen, ist sicher das richtige Ziel.
Ellen Pitzacker, Sie sind Mutter und im Vorstand des Landeselternausschusses Kindertagesbetreuung in Hamburg. Wir haben ganz, ganz viel ja jetzt auch schon über die Probleme gesprochen, die die Kitas auch haben mit der Besetzung des Personals. Bei den Eltern haben wir auch schon gehört, kommt das insofern an, weil sie natürlich ausbaden müssen, wenn dann Kitas geschlossen werden müssen. Wie oft ist das der Fall? Was würden Sie sagen? Und ist das im Bewusstsein auch der Eltern, dass das natürlich aus der Not heraus geschieht?
Es ist in letzter Zeit öfter der Fall, dass die Kita geschlossen haben. Wie gesagt, aktuell auch diese Randbetreuungszeiten gar nicht anbieten können, weil es personell nicht abdeckbar ist. Und jetzt habe ich die erste Frage vergessen.
Es ging darum, ob die Problematik, die Zugänge und die Personalnot ja mit sich bringt für das Personal in den Kindertagesstätten, auch bei den Eltern im Bewusstsein ist und wie sich das auswirkt quasi.
Ja, Ja, das ist im Bewusstsein, also zumindest bei uns im Landeselternausschussvorstand ist es im Bewusstsein, da wir damit regelmäßig konfrontiert werden, dass es da Probleme gibt. Inwiefern es jetzt weiter ist, dass es halt ein Problem ist von der Kita oder man sagt halt immer, ja, ist die Organisation der Kita, die kriegt das nicht hin und so wird es halt bei einigen Eltern abgestempelt, also wahrscheinlich. Aber man muss halt auch dann im Ganzen betrachten, die Erzieher wollen sich um die Kinder kümmern und sie fördern, haben aber halt keine Zeit, weil sie dann halt schon ihre 8 Stunden mit der Betreuung verplant haben und gar keine Ideen ausarbeiten können, um, wie auch der Anrufer vorhin sagte, anderes Angebot außer die Betreuung anzubieten. Also bei uns die Ausflüge fallen aus, weil es halt einfach nicht funktioniert. Denn kommt ein Erzieher, der eigentlich für unsere Gruppe bestimmt ist, muss in eine andere Gruppe, weil dort ein Erzieher ausgefallen ist, damit man halt die Kinder betreuen kann. Und so geht das halt schon zu lange und jetzt müssen wir was tun. Und das Problem ist halt wirklich, wir Eltern sind halt müde und träge geworden. Also träge klingt negativ, aber müde geworden von dem Ganzen, dass, naja, ihr Eltern macht das schon, wir geben das Kind wieder zurück. Das ist schwierig. Und da braucht es eine Lösung und da muss die Politik was tun und sie muss halt zusehen, dass das akzeptiert wird und dass wir Eltern schon rudern und machen, aber irgendwann sind wir auch fertig.
Und viele Hörerinnen und Hörer haben sich auch gemeldet, weil wir haben ja schon darüber gesprochen, dass sich auch die Altersstruktur verändert hat, dass eben auch viele unter Dreijährige inzwischen dazugekommen sind, in den Kindertagesstätten betreut und versorgt werden. Da gab es Hinweise drauf, das war früher mal anders, da waren die Kinder zu Hause und wir haben eine Hörerin aus Hamburg, die ich stellvertretend dafür in die Sendung nehmen möchte. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ja, ich bin eine etwas altmodische Mutter und Großmutter, aber ich muss wirklich sagen, ich glaube, dass die Erziehung der meisten Kinder, also es gibt natürlich, mir ist bewusst, dass es einige Fälle gibt, wo die Kinder wirklich von Profis besser betreut würden. Aber im Wesentlichen denke ich, sind die Eltern, besonders in den ersten 2, 3 Jahren, die besten Betreuer für die Kinder. Und ich finde, man müsste die Eltern in den ersten Jahren unterstützen, dass sie, sagen wir mal, mindestens in Teilzeit arbeiten nur. Und ich habe selbst studiert. Es ist also nicht so, dass ich jetzt eine Mutter bin, die am liebsten am Herd steht. Und ich bin auch für die Berufstätigkeit der Frauen. Aber ich finde, die Kinder sind wichtiger als die Ausübung des Berufes der Mutter und sind auch wichtiger.
Oder des Vaters, man kann sich's ja teilen.
Ja, natürlich. Das ist mir klar. Mhm. Aber das ist halt meine Meinung. Und ich finde, man sollte auch mal darüber nachdenken, ob man nicht die Eltern mehr unterstützt in der ersten Zeit, mehr sich selber um die Kinder zu kümmern. Und da sehe ich ein großes Potenzial und ich glaube, das täte unseren Kindern gut. Natürlich gibt es Sorgenkinder, das ist klar. Also ich sage das jetzt nicht so pauschal, nicht? Und darüber, finde ich, sollten wir nachdenken ich habe ehrlich gesagt, ich fand es richtig, dass ich meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche, die ich auch hatte, gegenüber meinen Kindern stellen muss, für das Wohl meiner Kinder.
Und ich,
das halte ich für sehr wichtig.
Ich nehme das mal mit in die Runde. Danke Ihnen, dass Sie uns das so geschildert haben. Und es kann natürlich nicht sein, dass die Personalnot in der Kita aufgefangen wird, dadurch, dass die unter Dreijährigen wieder mehr von zu Hause von den Eltern betreut werden. Aber Yvonne Anders, sicher ist es ja eine Option für den einen oder anderen Elternteil, dass er sagt, ich mache das auch sehr, sehr gerne. Ich möchte das auch tun. Ich möchte irgendwie zurückstellen. Es gibt sicherlich auch Erkenntnisse darüber, was die Hörerin auch gerade gesagt hat, wie wichtig es ist, je nachdem, was für ein soziales Umfeld bei den Kindern auch ist, dass sie aber in die Kita auch möglichst früh kommen. Vielleicht können Sie uns da ein bisschen auf die Sprünge helfen. Was gibt es da für Erkenntnisse? Wie wichtig ist das?
Ja, wir wissen einfach, dass die Unterschiede, also die sozial und sprachlich bedingten Unterschiede zwischen den Kindern sehr früh entstehen. Die entstehen eben schon in den ersten 3 Lebensjahren und insbesondere solche Kinder zum Beispiel, die mit einer anderen Familiensprache als Deutsch aufwachsen, für die ist es sehr, sehr wichtig, dass sie eben auch früh in den Einrichtungen sind. Auch solche Kinder, die eben in den Familien nicht entsprechend gut gefördert und unterstützt werden können. Und von daher ist jetzt die Lösung zu sagen, dann bleiben die Kinder eben wieder zu Hause. Ich weiß nicht, ob das ein gangbarer Weg ist, auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels, denn damit reduziert man natürlich auch wieder die verfügbaren Erwerbstätigen.
Wobei die Hörerin ja auch nochmal darauf hingewiesen hat, da wo die Eltern die Zeit haben möchten und die Möglichkeiten haben, ihnen da mehr Unterstützung zu geben. Derweil wird auch über eine Kita-Pflicht ja in Deutschland diskutiert, also da ist noch viel Diskussionsbedarf auch da. Ich möchte einen weiteren Hörer in die Leitung holen. Herr Eberhard aus Freiburg hat uns angerufen.
Ja, guten Tag. Hallo.
Schönen guten Morgen. Ja, was möchten Sie uns zum Thema sagen?
Genau, also bei uns folgende Situation ist gerade Ihr Thema brandaktuell, weil meine Frau ist selbstständig, hat ein Büro mit mehreren Angestellten. Ich bin angestellt selber in einer größeren Firma und wir machen jetzt gerade einen absoluten Spagat. Unser Sohn ist jetzt 14 Monate alt. Ich übernehme jetzt gerade die Eingewöhnung vormittags und gehe jetzt gleich im Anschluss so um 12:30 arbeiten. Und mein Punkt ist, dass es einfach bessere, längere Betreuungszeiten geben muss, finde ich, weil solche Familien, wie wir es sind, wir leben einen absoluten Spagat. Also ich kann mit meiner Frau zum Beispiel abends kaum noch sprechen, weil wir einfach ins Bett gehen, todmüde sind. Und wir von der Arbeit, also wir arbeiten beide. Und wenn mehr Kita-Plätze da wären, auch mit längeren Betreuungszeiten, das wäre ein totaler Vorteil für uns. Das würde auch unsere Familie komplett entspannen. Und ich denke auch, es wäre ein wirtschaftlicher Vorteil, weil wir unseren Arbeitgebern, beziehungsweise meine Frau ist ja selber Arbeitgeber, weil wir dann einfach bessere Leistung bringen könnten, aber auch auf der anderen Seite Entlastung hätten mit unserem Sohn in dem Fall.
Danke Ihnen, Herr Ewerhardt, dass Sie uns das geschildert haben, diese Zeiten und die Kernzeiten und die Randzeiten auszudehnen. Das ist ja auch immer wieder im Gespräch in der Politik. Barbara Nolte als Kita-Leiterin, Sie sind im Vorstand des Verbands Bildung und Erziehung Nordrhein-Westfalen. Das sind Forderungen, die von den Eltern sicherlich auch an Sie herangetragen werden des Öfteren, oder? Dass Sie Ihre Zeiten ausbauen sollten.
Ja, natürlich. Es gibt viele Einrichtungen, die noch sehr klassische Öffnungszeiten haben. Es gibt aber ganz, ganz viele, also die meisten Einrichtungen haben aber auch überlange Öffnungszeiten. In Nordrhein-Westfalen werden mindestens 9 Stunden gefordert. Aber ich sperre mich ein wenig gegen das Thema Kernzeiten und Randzeiten. Für mich ist immer so die Frage, welchen Bildungsanspruch haben Kinder in Kernzeiten und welchen Bildungsanspruch haben Kinder in Randzeiten. Also wenn das Kind fragt, warum ist der Frosch grün in der Randzeit, dann verweisen wir dann später darauf, dass wir das dann später besprechen, was überhaupt nicht der Lebenswirklichkeit von Kindern entspricht. Sondern,
aber warum? Warum müssen Sie dann auf andere Zeiten verweisen? Weil Sie
wenn ich da kein Personal habe, was qualifiziert ist, um entsprechend pädagogisch zu agieren in der Randzeitbetreuung, dann muss ich das leider vertagen. Vielleicht oder wenn zu viele Kinder da sind. Also ich sag jetzt mal, ich mache mal ein Beispiel.
Wollte ich gerade sagen, vielleicht machen Sie es konkret.
Genau.
Wie sind Sie in der Hauptzeit, sage ich mal, und in den Zeiten, wo weniger Kinder da sind, besetzt?
Also wir sind in unserer Einrichtung zum Beispiel, haben wir bisher keine Kern- und Randzeiten gehabt, einen Unterschied, sondern wir hatten alle Gruppen bisher immer geöffnet. Aktuell haben wir eine halbe Stunde morgens Frühgruppe und eine Dreiviertelstunde abends Spätgruppe. Wir haben geöffnet durchgängig jeden Tag von 7 bis 17 Uhr. Man könnte jetzt von Kern- und Randzeiten sprechen. Wir besetzen sie aber so, dass wir versuchen, möglichst viel pädagogisches Personal noch zur Verfügung zu stellen, um eben den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden. Aber das sehe ich auf Dauer sehr gefährdet, bei vielen Einrichtungen, nicht nur bei uns. Und da ist nicht immer die Bezugserzieherin des einzelnen Kindes anwesend in dieser Zeit. Und je länger die Öffnungszeiten werden, umso länger werden sich natürlich Randzeiten herausbilden, sogenannte. Aber auch die müssen pädagogisch gestaltet sein, denn ein Kind hat zu jeder Zeit ein Recht auf Bildung, Betreuung und Erziehung und nicht nur auf Betreuung.
Ja, und da haben Sie ein wichtiges Stichwort ja auch noch gegeben, die Bezugsperson des einzelnen Kindes, die man in der Form ja versucht, sicherlich als Kita-Leitung auch aufrecht zu erhalten. Wie wichtig ist die, Yvonne Anders? Was würden Sie sagen als Expertin für frühkindliche Bildung, dass ein Kind, das unter 5 ist, also und zum Teil unter 3, tatsächlich eine Bezugsperson auch möglichst durchgängig haben kann?
Ja, wenn es speziell auch um den Bereich der institutionellen Betreuung von Kindern unter 3 Jahren geht, da sind ja auch viele Ängste vorhanden, dass das schädliche Wirkungen auf die Kinder haben kann, wenn sie so früh außerfamilial betreut werden. Und da zeigt uns die Forschung eben recht eindeutig, dass es weniger die Frage ist, wie früh ein Kind in Betreuung kommt, sondern dass eben gerade diese Stabilität von Betreuungskonstellationen und dazu gehören natürlich ganz zentral auch stabile Bezugspersonen, dass die sehr wichtig sind für das kindliche Wohlbefinden und dafür, dass sie dann eben auch davon profitieren.
Wir haben gerade gehört, es geht ja auch gerade in der sensiblen Eingewöhnungszeit darum, dass man den Kindern zeigt, sie können sich da wohlfühlen, sie können sich geborgen fühlen und dass sie eben nicht, wie wir es von einer Hörerin ja auch schon gehört haben, dann jeden Tag beim Abgeben weinen. Herr Pizarka, Sie haben zwei Kinder, eins ist noch in der Kita, eins ist schon raus aus der Kita. Wenn Sie Ihren 4 Jahre alten Sohn in der Kita abgeben, mit was für einem Gefühl tun Sie das?
Manchmal mit durchwachsenem Gefühl tatsächlich. Also ich weiß, er ist da gut betreut, er ist da gut aufgehoben, er wird da gefördert. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass Eltern sagen, ach naja, heute ist es eigentlich, brauche er heute mehr Betreuung und heute hätte ich eigentlich mehr Zeit für mein Kind. Und dass da die Erzieher ein Auge drauf haben, das wäre halt wünschenswert, dass sie halt sehen, welches Kind braucht heute mehr Zuneigung als ein anderes Kind. Und das ist halt das, was diese Arbeit als Erzieher und Pädagoge ausmacht, dieses zu erkennen, wo kann ich Kinder fördern, wo kann ich Kinder aufnehmen, an die Hand nehmen und damit den Eltern das Gefühl geben, ihr Kind ist hier gut aufgehoben.
Was wäre da Ihr Wunsch auch an die Politik? Sie sind ja auch organisiert im Landeselternausschuss.
Die Politik, dass sie mal die Augen aufmacht, dass sie zuguckt oder dass sie sich mal wirklich so einen Kinderalltag zu Gemüte führt, also wirklich reingeht in die Kitas und so einen Arbeitsalltag nicht nur kurz spitzpunktmäßig durchsucht, sondern da gibt es Studien, die sich damit beschäftigen, wie Förderung von Kindern aussehen soll, dass sich das alles mal mit zur Rate gezogen wird und die Pläne, wie wir und unterstützen können und Gehör finden, etwas besser werden.
Barbara Nolte, als Kita-Leiterin, man hört daraus, das Interesse der Erzieherinnen und Erzieher und das der Eltern ist ja nahezu identisch in diesem Bereich, dass nämlich die Kinder nicht nur gut betreut sind, sondern dass sie gefördert sind, dass sie sich wohlfühlen, dass es ihnen gut geht. Haben Sie Hoffnung, dass das klappt in Zukunft?
Also ich hoffe, dass die Gesellschaft immer mehr begreift, wie wichtig frühe, gute Bildung ist. Und dass gleichzeitig vor allen Dingen die Politik begreift, dass hier Träger von Kindertageseinrichtungen, Erzieher in den Kindertageseinrichtungen sehr bemüht sind um eine sehr, sehr gute Arbeit in den Einrichtungen, so gut wie es geht. Dass die Politik aber auch begreift, dass wir mit jedem Prozess auch Strukturen verbinden müssen. Und es hilft nicht nur, Qualität zu fordern, sondern sie auch mit entsprechenden Strukturen. Wir müssen sie mit entsprechenden Strukturen von vornherein stützen und nicht nur immer ein neues Projekt in die Kita und ein neues Projekt, was sich vielleicht nach außen gut macht.
Und dafür werden Sie alle drei weiter sich einsetzen, nehme ich mal an. Ellen Pizarka, herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Barbara Nolte und Professor Dr. Yvonne Anders hier in unserer Lebenszeit, in der wir über Personalnot in der Kita gesprochen haben. Wer kümmert sich um unseren Nachwuchs, war die Frage. Hier geht es gleich weiter mit der Sendung Umwelt und Verbraucher. Diese Sendung neigt sich dem Ende. Ich bedanke mich bei Ihnen allen fürs Zuhören, fürs Hinhören, fürs Mitmachen, fürs Anrufen, fürs Schreiben. Wir haben sehr viele E-Mails bekommen. Danke Ihnen dafür und ja, haben Sie noch einen schönen Freitagnachmittag.